Willkommen bei Brandaus. Seid dabei und erlebt die Welt der Feuerwehr hautnah.
Herzlich willkommen zu einer besonderen und bewegenden Folge unseres Brandaus-Podcasts. Heute sprechen wir über eine der schwersten Naturkatastrophen, die Niederösterreich jemals erlebt hat. In nur wenigen Tagen wurden Existenzen zerstört, ganze Dörfer überschwemmt, 55.000 Einsatzkräfte kämpften unermüdlich, um das Schlimmste zu verhindern. Dennoch, 5 Menschen starben, darunter ein Feuerwehrkamerad, der bei einem Einsatz tragisch ums Leben gekommen ist. 19 weitere Personen wurden verletzt und die Feuerwehr hat dabei Unfassbares geleistet. Wie schon angesprochen, mit rund 55.000 Einsatzkräften und über 20.000 Einsätzen. Dietmar Fahrer-Fellner, Landesfeuerwehrkommandant und Leiter der Katastropheneinsätze, hat diese schwierigen Tage maßgeblich gelenkt. Heute wollen wir erfahren, wie es war, in diesen intensiven Stunden und Tagen Verantwortung zu übernehmen und wie solche Großereignisse koordiniert werden. Lieber Didi, herzlich willkommen und danke, dass du für uns Zeit hast.
Herzlich willkommen.
Didi, ein Feuerwehrkamerad hat bei den Einsätzen sein Leben verloren. Was geht einem eigentlich durch den Kopf, wenn man von so einem tragischen Vorfall erfährt, während man selbst mitten in der Katastrophenbewältigung steckt?
Naja, das war sehr tragisch natürlich und möchte ich auch den Angehörigen natürlich unser größtes Mitgefühl ausdrücken. Es ist natürlich so gewesen, dass in der Nacht haben wir mich kurz einmal hingelegt, so um 2 Uhr früh und um 3 Uhr früh, 4 Uhr früh, nicht, da ruft mir der Bezirkskommandant an und hat mir das mitgeteilt, dass das passiert ist. Und natürlich, da, wenn du da im Bett liegst, hast du einen Schock, also schlafen brauchst du nicht mehr, das ist erledigt. Ich habe dann noch überlegt, wie gehen wir da jetzt weiter vor, habe dann sofort den Stefan Bernkopf angerufen und auch die Landeshauptfrau, gleich so circa, ich schätze mal 3:30 war das. Und natürlich sind beide natürlich auch genauso schockiert gewesen wie ich und haben sich dann auch gleich ausgemacht, dass man sich schon nicht wie vorgesehen um 8 Uhr, sondern bereits um 6 Uhr im Feuerwehrsicherheitszentrum treffen, um die weitere Vorgangsweise hier festzulegen, wie gehen wir damit um. Wie können wir der Familie helfen? Das war natürlich auch wesentlich. Und wir waren gerade in steigenden Katastrophe. Und wie gehen wir dann weiter vor? Also da haben wir uns dann sofort abgestimmt, auch mit Seite an Seite, mit der Politik natürlich, mit unseren Einsatzkräften. Und das kann man dann nur mal so, wie es geht, halt im Stress ein bisschen zu verarbeiten.
Trotz aller Trauer, es nützt ja nichts, man muss die Ärmel aufkrempeln. Es stand eine der größten Naturkatastrophen vor der Tür. Ich möchte jetzt einmal einleitend von dir wissen, man hat ja immer wieder im Radio und im Fernsehen gehört, Landesführungsstab. Kannst du uns einmal kurz erklären, was das ist? Wie funktioniert ein Landesführungsstab und bitte, wie hält man den Überblick über 55.000 Einsatzkräfte und diesen tausenden Einsätzen? Wie funktioniert das?
Jeder Katastropheneinsatz beginnt natürlich immer mit einer Chaosphase. Diese Chaosphase findet ja draußen vor Ort in den Feuerwehren im Moment des Einsatzes, des Ereignisses statt. Um diese Gemeinden, diesen Feuerwehren zu koordinieren, wird natürlich ein dementsprechender Bezirksführungsstab eingerichtet. Den haben wir dann sukzessive natürlich in die betroffenen Bezirke nacheinander bekommen. Wenn es hier gilt, natürlich mehrere Bezirke zu koordinieren und auch deren Anliegen und Bedarf zu decken, brauchen wir eine übergeordnete Koordinationsstelle, den sogenannten Landesführungsstab. Der Landesführungsstab setzt sich genauso zusammen wie alle anderen Stäbe mit den verschiedenen Stabsfunktionen, mit dem Chef des Stabes natürlich und darüber hinaus mit dem Landeskommandanten oder Stellvertreter. Wir haben natürlich auch das Phänomen gehabt, dass wir in sehr vielen Bezirken auch unsere Leute, die im Landesführungsstab normalerweise tätig sind, hier bereits gebunden zu haben. Das heißt, wir haben hier danach trachten müssen, auch Mannschaft, die wir ja alle 24 Stunden tauschen, hier für den Landesführungsstab zu bekommen. Das war nicht ganz einfach. Wir waren auch manchmal nicht in der vollen Besetzung. Das heißt, weil halt das Ereignis erstmalig ja flächendeckend über ganz Niederösterreich war. Hier haben wir aber auch evaluiert, hier haben wir auch Verbesserungsbedarf und das werden wir auch in den nächsten Tagen machen. Also das funktioniert so, der Bezirk meldet dem Landesführungsstab, was er braucht, zum Beispiel Katastrophenhilfseinheiten oder Sondergeräte, Großpumpen, Sandsäcke, was immer. Und wir im Landesführungsstab organisieren das, stimmen uns da mit den Behörden aus, machen laufend Lagemeldungen, sodass auch die Politik den Überblick hat. Und je nachdem wird von dort aus gelenkt und auch die Fahrzeuge bzw. auch die Sondergeräte strategisch, je nach Dringlichkeit, hier aufgeteilt.
Das heißt, da werden Prioritäten geschaffen. Natürlich wissen die Örtlichen vor Ort, wo gibt es einen Hotspot, wo ist ein besonderes Risiko. Das melden die Örtlichen dann dem Bezirksführungsstab und das geht dann nach oben zum Landesführungsstab. Und ihr oben habt dann natürlich den kompletten Überblick. Kann man das so banal herunterbrechen?
So ist es. Das war natürlich am Anfang schwierig. Ich habe schon gesagt, diese Chaosphase hat diesmal länger angehalten, weil wir ja tagelang Starkregen gehabt haben und immer wieder, sage ich jetzt einmal, fast minütlich irgendwelche Ereignisse aufgepoppt sind bei uns. Und so haben wir natürlich, so gut es geht, reagiert. Wir haben natürlich auch mit den anderen, mit unseren Verbindungsoffizieren, mit dem behördlichen Führungsstab, der ebenfalls in einem Nebenraum auch in Tulln tagt, hier immer eng verbunden gearbeitet, sei es, was die ganze Flugkoordination betrifft, der Hubschrauber für die Menschenrettungen mit der Polizei und auch mit dem Bundesheer. Wir haben natürlich auch hier unsere Kräfte gebündelt. Wir haben auch gemeinsam mit der Wasserrettung, mit unserem Tauchdienst, der hier auch versucht, bei den Menschenrettungen die Spezialisten auch dort zum Einsatz zu bringen oder Spezialboote, Flachwasserboote, was immer wir benötigt haben. Das wird dann vom Stab dort koordiniert. Wenn wir andere dazu brauchen, natürlich in Gemeinsamkeit. Und so, glaube ich, ist es uns gelungen, hier die Einsätze, vor allem in den ersten Stunden war die oberste Priorität Menschenrettung. Und wir haben natürlich tausende Objekte bekommen über die Notrufe zum Auspumpen. Aber hier haben wir die Pumparbeiten hinterangehalten und haben sich nur auf die Menschenrettung konzentriert.
Kannst du uns, wenn das überhaupt möglich ist, so ein Stimmungsbild geben, wie es bei so einer Lagebesprechung zugeht, wie es im LFÜ zugeht? Das muss ja unglaublich hektischer Betrieb sein.
In der Praxis ist es so, dass es hier einen Chef des Stabes gibt. Der Chef des Stabes koordiniert und stimmt sich eng mit mir ab, wenn es um strategische Entscheidungen geht. In den Standardentscheidungen ist natürlich der Chef des Stabes hier priorisiert, hier Ruhe hineinzubringen, hier die Koordination unter den verschiedenen Funktionen des Stabes herzustellen. Und ich bin aber sehr oft im Stab gewesen und bin natürlich immer gleich, wenn ich im Stab war, eine kurze Auszeit. Das ist, wenn man sich vorstellt, das wäre bei einem Basketball-Match, wenn man sagt Timeout, da wird einmal ganz kurz für 2 Minuten einmal die Arbeit hingelegt, da wird abgestimmt, wie schaut es jetzt gerade aus, wie ist das die Lage, wo schaut es aus, wo haben wir die Hotspots, wo brauchen wir dringend Gerät, wo haben wir Bedarf, den wir nicht stellen können, selber können, wo brauchen wir beim anderen. Und das haben wir so laufend gemacht und so ist der Einsatz eigentlich gewachsen, aber das ist nichts anderes wie jeder Großschadensereignis und da kann ich sagen, ich habe 2013 ja das große Hochwasser gehabt, ich habe 2 große Gasexplosionen gehabt, mit Großeinsätzen, also mehrere Katastrophen bereits geleitet. Also wissen wir, wie das geht. Und wie gesagt, wir sind aber, das darf man nicht vergessen, eine freiwillige Organisation und leben von diesen, die verfügbar sind. Und es sind halt nicht immer alle verfügbar, gerade in dem Fall, weil auch sehr viele bereits in die Bezirke gebunden waren.
Jetzt haben dann irgendwann einmal die eigenen Kräfte naturgemäß nicht mehr gereicht bei so einem Ereignis, mit dem Niederschlag, bei dem Sturm, Dammbrüche en masse. Jetzt mussten dann sogenannte KHD-Züge auch aus anderen Bundesländern angefordert werden. Vielleicht kannst du unseren Hörern und Hörerinnen, die nicht wissen, was ein KHD-Zug ist, einmal kurz erklären, was ist das?
Ein KHD-Zug ist so organisiert, dass wir in jedem Bezirk in Niederösterreich 5 Katastrophenhilfszüge, heißt es ja genau, Katastrophenhilfsdienst, haben. Ein Zug besteht aus 50 Feuerwehrmitgliedern und 5 Elementen, das heißt 5 Fahrzeuge zum Beispiel für Pumparbeiten oder 5 Fahrzeuge für Löscharbeiten oder was immer. Das wird dann individuell des Ereignisses zusammengestellt. Wir haben natürlich gemerkt, dass wir am Anfang unsere eigenen KHD-Züge eingesetzt haben, aber hier war aufgrund des flächendeckenden Ereignisses, man hat ja von Gmünd über Weidhofen bis nach Neunkirchen praktisch alles im Einsatz gehabt und dass wir die anfangs verfügbar waren, noch auch gemerkt haben, dass es zu Hause, sage ich, im Bezirk auch schon der Hut brennt. Und da habe ich mir relativ bald überlegt, einmal für mich selbst, einmal, wie können wir das lösen, wenn wir mit unseren Ressourcen, die es eigentlich noch nie der Fall war, an die Grenzen stoßen. Und dann habe ich mir gedacht, na, pass auf, ich rufe einmal meine Kollegen in den anderen Bundesländern und habe gesagt, hey, wie schaut es aus bei dir, Herr Landeskommandant, wie schaut es da aus bei dir, Herr Landeskommandant, hättest du Einheiten für uns verfügbar? Habe ich meine Abfrage gemacht, habe die so quasi mal in Alarmbereitschaft versetzt und siehe da, man darf nicht vergessen, gerade diese Einsätze, wenn sie von Vorarlberg zum Beispiel 10 Stunden Anfahrtszeit, das heißt, und die Organisation ein bisschen abmarschbereit, die müssen sie auch Urlaub nehmen, die müssen ja schauen, dass von Dienstgeber freikriegen, wie auch immer. Das heißt, hier haben wir sehr zeitig begonnen, weil ich schon gemerkt habe, das wird das Ereignis, Regenprognosen mir angeschaut, haben geschaut, wie wird sich die Lage entwickeln. Habe natürlich gewusst, jetzt wird es in den nächsten Stunden nicht besser werden und somit habe ich gleich einmal vorweg die Einsatzbefehle erteilt in die anderen Bundesländer, haben mit ein paar Bundesländern angefangen und haben es dann erweitert, praktisch auf ganz Österreich und begonnen natürlich mit den umliegenden Steiermark, dann haben wir die Kärntner dazu, die Salzburger, die Oberösterreicher, die Burgenländer und dann noch erweitert auf Tirol und Vorarlberg, das heißt, und auch die Berufswehr Wien war dabei. Aber das habe ich schon mal auf mich genommen, weil es ist ja immer vor allem politisch auch schwierig, muss man sagen, weil man natürlich die Kräfte, die trainieren, die wir aufrechterhalten, des eigenen Bundeslandes immer Priorität haben. Das haben wir in dem Fall auch gemacht, aber nur wenn ich merke, ich komme an die Leistungsgrenzen, da gibt es für mich keine Diskussion mehr, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Wichtig ist, dass wir alle gemeinsam funktionieren und das haben wir gezeigt und das war mehr als gut, dass wir die anderen Bundesländer eingebunden haben. Hier haben wir auch vieles gelernt, auch an Spezialgerätschaften, die hier vor Ort gebracht werden. Natürlich war es bei manchen Bundesländern schwierig, weil diese KHD-Einheiten, so wie ich es jetzt gesagt habe, die 50 plus 5 Fahrzeuge, bei manchen 200 Leute waren. Man muss die alle dementsprechend auch unterbringen, für die braucht man Quartiere und also das heißt, das muss auch kalkulierbar sein und da muss uns klar sein, unsere Einsatzleiter von draußen, vor Ort, die müssen ja wissen, was für eine kalkulierbare Größe habe. Ich weiß zum Beispiel, dass ich mit einem KHD-Zug, sage ich jetzt einmal pro Einheit, wenn ich sage, ich habe so 5 Elemente mit, kann ich in etwa je nach Größe 5 Einfamilienhäuser machen. Ja, dann weiß ich, okay, ich kriege jetzt da 5 Ding, quasi kann 25 machen, okay, habe ich 200, kann ich mir die Stärken nach diese Größen aufteilen und weiß dann ungefähr, wie viel das ich brauche. Also diese Mannschaftskalkulation ist die Taktik, die müssen wir noch vielleicht ein bisschen verstärken. Wir müssen da Strukturen österreichweit hineinbringen, das ist mein Thema für die nächste Präsidialsitzung, dass wir hier auch über die Bundesländergrenzen hinaus kalkulierbare Größen haben und dann, glaube ich, ist es leichter zum Kalkulieren, was aber nicht heißt, dass die Qualität in der Hilfe darunter gelitten hat. Ganz im Gegenteil, wir haben genug Arbeit gehabt, wir haben alle eingesetzt und ich muss sagen, auch dieses Modell, das wir auch erstmalig in Österreich, hat es in Österreich noch nie gegeben, alle Bundesländer auf eine Katastrophe zusammengezogen haben, war auch mehr als ein großer Erfolg, ist bei den Bürgermeistern draußen, ist bei unseren eigenen Mannschaften und vor allem auch bei der Bevölkerung sehr, sehr gut angekommen.
Was mir aufgefallen ist, aber das ist ja wieder so ganz typisch freiwillige Feuerwehr, diese große Begeisterung, die diese Feuerwehrleute, die aus den Bundesländern kommen, die mitbringen. Da war eine Arbeitseuphorie, wenn man das so sagen darf. Ich habe mit einigen gesprochen, die sagen, na, das ist für uns eine Selbstverständlichkeit, weil ihr habt uns als Niederösterreicher ja auch geholfen, wenn wir die Krise gehabt haben. Hast du das vermutlich auch so erlebt?
Ja, wir sind immer wieder kritisiert und in den letzten Jahren, was kaufen wir das alles, brauchen wir das alles im eigenen Land, wie schaut es aus oder braucht man das fürs Auslanden oder wie? Alles, was wir gekauft haben, hat schon einen Hintergedanken gehabt. Wir haben die Aufgabe als übergeordnetes Landeskommando oder Landesfeuerwehrverband einen Weitblick zu haben, hier auch zu sehen, was kann uns treffen und diese Mittel auch rechtzeitig aus den Kartenmitteln zu investieren. Und wir sind so aufgestellt wie kein anderes Bundesland. Wir können diese Geräte natürlich, wie man sieht, aber ein Waldbrand war die gleiche Diskussion und noch hier schwanken, weiß auch jeder mittlerweile, dass wir das dringender denn je brauchen. Und jetzt bei den Pumpen, die wir investiert haben, auch hier hat sich gezeigt, dass diese Investitionen gut waren. Natürlich kann ich nicht bei jeder Feuerwehr SBA 900 vorhalten, also eine Großpumpe. Das muss halt irgendwie auch strategisch aufgeteilt werden, dass ich dann, wenn ich es brauche, zur Verfügung habe. Und das hat mir gezeigt, dass wir auch über unsere Bundeslandgrenzen hinaus den anderen immer helfen. Und sie, wenn wir es brauchen, auch uns. Und das ist eigentlich diese Stärke des Freiwilligen Feuerwehrwesens. Jeder hat seine Schwerpunkte in den Bundesländern, aber wenn wir es brauchen, ziehen wir es zusammen und sind hier stark. Also hier dieses Schuhkastel-Denken, das ist mein Kastel und darüber hinaus ist alles unnötig, was der Verband da kauft. Die bauen schon wieder eine Katastrophenhalle und solche Geschichten haben wir auch immer gehört. Also ich glaube, dass sich das jetzt mehr als bewiesen hat, dass diese die richtige Perspektive war und dass wir auch in die richtige Zeit in die Zukunft investiert haben. Damit sind wir auch sehr gut vorbereitet gewesen.
Wenn ich jetzt in die aktuelle Katastrophe, wie sie sich damals dargestellt hat, eintauchen darf, da kamen plötzlich diese vielen Dammbrüche. Da waren ja plötzlich tausende Menschen betroffen. Wie koordiniert man in so einer Situation einen Einsatz, wenn schnelles Handeln über den Erfolg entscheidet? Wie war das für dich, wie du das erste Mal gehört hast, da tut sich jetzt etwas Katastrophales auf?
Wir haben natürlich schon versucht, dort wo es brenzlig war, ist bereits die Dämme zu stärken. Wir haben einige Dämme, ich sage zum Beispiel Bruck an der Leiter. An der Leiter selbst haben wir hier tausende Sandsäcke, um die Dammverstärkung zu machen. Ein Dammbruch kündigt sich ja meistens an. Hier tritt dein Wasser am Dammfuß aus. Und hier haben wir auch die Möglichkeit, das haben wir auch mehrmals getan, mit Hubschrauber des Innenministeriums, mit der sogenannten Flierkamera. Hier machen wir Wärmebild. Das heißt, hier schauen wir sich mit dem Wärmebild den Damm an und hier sieht man, wenn kaltes Wasser am Dammfuß ausdringt, dass dieser Damm unmittelbar vor einem Bruch steht. Dort können wir, wenn es noch geht, zu verstärken. Man hat natürlich schon auch gesehen bei den gebrochenen Dämmen, dass die ganze Problematik der Biber und Hamster, die natürlich einen Naturschutz sicherlich auch berechtigt verdienen, aber die auch sehr große Probleme bereitet haben, weil viele Dämme dementsprechend durchlässig waren. Das heißt, bei den Dammbrüchen gilt es dann so, sofort abzuschätzen, wie stark ist die Strömung. Dann haben wir noch ein Problem dabei gehabt. Wir haben bei diesen schweren Unwettern auch sehr starke Windgeschwindigkeiten gehabt. Das heißt, wir haben im Bezirk Wiener Neustadt, Neunkirchen, hat uns jede Menge Bäume umgelegt, auch bei uns im Zentralraum sehr viele Bäume umgelegt. Das heißt, hier fällt es ja gar nicht so leicht und das war ein Problem auch bei der Menschenrettung, dass man mit den Hubschrauber ja fast nicht mehr fliegen haben können. Das heißt, die Polizei hat schon manchmal gesagt, wir schaffen das nicht mehr, dass wir dort Leute rausbringen. Dann haben wir die Blackhawks eingesetzt, weil die Blackhawks doch dementsprechend stabiler im Wind stehen. Also das sind lauter so Sachen, die du in der Einsatztag mit einziehen musst. Und natürlich gilt zuerst die Menschenrettung und dann natürlich haben wir sich sofort um die Dämme gekümmert. Wo können wir verschließen? Man darf nicht vergessen, hier sind ja Strömungsgeschwindigkeiten im Hochwasser. Wenn ich sage, die Bärschling zum Beispiel, 300-jähriges Hochwasser, der Damm desolat auf hunderte Meter. Hier haben wir zuerst natürlich auch diese Panzersperren, also diese Panzerigeln oder die Stahligeln einsetzen müssen und dass man dann dort diese Big Bags, die wir verflogen haben, dort auch zu Damm, ich sage mal zum professorischen Dammflicken hier gebracht haben. Aber jede so eine Maßnahme hat natürlich sehr viel gebracht an reduzierten Wasser, das in die Ablaufflächen gegangen ist. Man darf nicht vergessen, wenn jetzt ein Fluss mit einem HQ-300 plötzlich rechts abbiegt, im rechten Winkel, da spielt es sich ab. Da kann man nichts mehr machen, da hilft auch die beste Prävention nichts mehr.
Da kommen wir zu einem anderen Problem. Das hat man eigentlich nicht so im Fokus, im medialen Fokus gehabt. Das war dieser massive Ölaustritt im Kraftwerk Dürnrohr. Ja. 10.000 Liter Öl mussten da gesichert werden. Wie hat man das geschafft, in den Griff zu kriegen?
Das war überhaupt kein Problem für uns. Da sind wir gut aufgestellt gewesen. Wir haben sofort, wie das aufgeschlagen hat bei uns, Ölaustritt aus den Turbinen im Kraftwerk Dürnrohr, vor allem in der Fernwärmeerzeugung, haben wir sofort Bezirkskommandant entsendet, Spezialisten entsendet, Wasserrechtsbehörde. Wir haben sofort um das ganze Gebäude schwimmende Ölsperren aufgebracht, dass hier natürlich nichts weiter sich ausbreitet kann. Haben dann gewartet, bis sich der Pegel etwas zurückgezogen hat und haben dann versucht, mit einer Spezialfirma hier das Öl abzusaugen, fachgerecht zu entsorgen. Und das ist uns innerhalb von ein paar Stunden gelungen. Also das haben wir sehr rasch im Griff gehabt.
Du hast ja schon die Hubschrauber angesprochen, Bundesheer, ist auch die Polizei unterwegs gewesen und ich glaube auch ein Privatunternehmer.
Drei Privatunternehmen.
Das heißt, die Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren, Bundesheer und den anderen Einsatzorganisationen, den Privaten, ist natürlich in solchen Großlagen entscheidend. Wenn du da jetzt auch ein Resümee ziehen möchtest, wie hat das funktioniert?
Perfekt funktioniert. Also es war nicht immer in der Vergangenheit, das gebe ich auch zu, ganz reibungslos zwischen Bundesheer und Feuerwehr. Es steht und fällt auch mit den handelnden Personen. Und hier haben wir den Leiter des Militärs, der Lippert Mike, als interimsmäßiger Landesmilitärkommandant. Hier haben wir Schulter an Schulter dermaßen gut zusammenarbeitet. Da gibt es keine Diskussion. Es ist klar, dass wir den Katastrophenschutz natürlich in erster Linie machen, aber mit Assistenz des Bundesheeres in dem Fall auch absehbar, dass wir verstärkt dort Kräfte brauchen. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Wir haben die Bundesheersoldaten natürlich auch bei uns verpflegt. Wir haben sie in unsere Unterkünfte einquartiert. Also gestern hat mir ein Offizier aus der Steiermark gesagt, wow, wir waren noch nie so gut untergebracht mit der Feuerwehr. Das hat so super geklappt. Danke dafür. So soll es auch funktionieren. Und da brauche ich nicht einmal, da gibt es keine Rankerei. Da brauche ich nicht um die Wette fahren, auf welchen Einsatz wer zuerst ist, sondern einfach klar die Strukturen. Das heißt, in erster Linie die Gemeindefeuerwehr, wenn es zur Katastrophe erklärt wird, natürlich das Bezirkskommando mit der Bezirkshauptmannschaft, die ja hier federführend ist. Und danach geht es darum, brauchen wir Assistenzkräfte. Wir haben sie hier abgestimmt, wir haben immer gut zusammengearbeitet. So funktioniert der Katastropheneinsatz. Also, so wie es diesmal funktioniert hat, darf man sagen, hat es noch nie geklappt. Aber das habe ich auch mit der Claudia Tanner, mit der Hanni Mikl-Leitner, wie es mit mir, mit dem Auto, sind wir gemeinsam in manche Einsatzstellen gefahren, habe ich das auch gesagt. So, und das haben sie mir auch bestätigt. So, heißt, diesmal läuft es wirklich gut, alles miteinander. Und das erwartet sich auch die Bevölkerung von uns letztendlich. Der durch den Not ist, den ist das völlig wurscht, den muss einfach geholfen werden. Und da gibt es keine Befindlichkeiten, da gibt es keine Eitelkeiten, da muss zusammengearbeitet werden, da muss angepackt werden. Und das haben wir bewiesen, wie das im Bestfall funktioniert. Und ich glaube, da können wir sie wirklich alle sage ich, gegenseitig ein bisschen auf die Schultern klopfen, weil das hat wirklich perfekt funktioniert.
Auch die Solidarität, nicht nur der Menschen, der Unbeteiligten, war enorm. Was ich gehört habe, auch die Unternehmer haben ganz bereitwillig ihre Mitarbeiter, die Feuerwehrmitglieder sind, bereitgestellt. Hast du da von irgendwelchen Problemen gehört? Muss man da irgendwas nachfeilen? Muss man da was gesetzlich tun? Oder kann man das alles so belassen, wie es ist?
Also meines Erachtens funktioniert das System sehr, sehr gut. Man darf jetzt eins vergessen, da gibt es also Initiativen von manchen Parteien, hier das gesetzlich zu verpflichten. Da muss ich auch dazu sagen, wenn ich halt ein Unternehmer bin und aber die Tischlerei mit 6 Leuten, ja, und dann wäre ich verpflichtet, muss meine, wenn ich 2 Feuerwehrleute dabei habe, verpflichtend wegzulassen, ja, da wäre ich die gar nicht aufnehmen, weil wenn ich einen Termingeschäft erledigen muss und dann muss ich sie freistellen, wie soll das funktionieren? Also ich glaube, wir würden mit dieser Aktion eher einen Nachteil am Arbeitsmarkt erleiden. Ja. Diese Entschädigung, die haben wir jetzt auch vielfach, die gibt es ja für den Großschadensereignis, das haben wir auch bestätigt, da haben wir die Formulare draußen, dass hier für die Betriebe so quasi eine Entgeltfortzahlung über die öffentliche Hand gemacht wird. Das ist da, das haben wir. Was uns natürlich auch wichtig ist, alle diejenigen, die in öffentlichen Betrieben angestellt sind, oder
Verwaltung,
Landesregierung, Gemeinden und wie auch immer, die natürlich für den Feuerwehreinsatz hier freizustellen, das erwartet sich schon die Bevölkerung, wenn man halt sagt, okay, wir erwarten sie in diesem freiwilligen System, dass du in deinem Betrieb A, B, C die Leute weglässt, um uns zu helfen, dann muss man das auch von der öffentlichen Hand natürlich einfordern können, weil ich sage mal, sonst haben wir ein Einbahnsystem. Wenn ich in einem Betrieb verlange, du musst deine Leute weglassen, wenn es mir schlecht geht, aber ich lasse keine Leute weg, wenn es dir schlecht geht, dann wird das System kollabieren. Und dass das nicht der Fall ist, das haben wir über Jahrzehnte bewiesen und glaube ich genau in dieser Katastrophe einmal mehr, welche Leistungsstärke das freiwillige Feuerwehrwesen hat.
Es wird ja immer wieder von manchen, von ganz wenigen, wird ja das System oft krank gejammert und die schauen immer pessimistisch in die Zukunft. Das ist auf Dauer nicht haltbar. Die Gesellschaft verändert sich. Das Freiwilligenwesen wird irgendwann einmal sterben. Das geht nicht. Also diese Katastrophe hat ja genau das Gegenteil bewiesen, weil man muss einmal 55.000 Leute, muss man mal aufbringen, die tagelang arbeiten für andere. Also ich denke, das Freiwillige Feuerwehrwesen in Niederösterreich ist die Antithese zu den Jammerern, die sagen, das geht nicht und wir sind schon viel zu sehr überlastet.
Ja, also wenn wir uns immer an die Jammerer orientieren, waren wir jetzt nicht dort, wo wir sind. Also es wird immer alles in Frage gestellt. Jetzt, man muss sagen, ich sage das immer wieder, wenn ich draußen bin bei den Feuerwehren, wir dürfen eins nicht vergessen, bitte. Wir müssen einmal schauen, wir sehen oft in Österreich vor lauter Bäumen im Wald, wenn man das so sagen darf, weil wir haben ein Sicherheitssystem, das funktioniert. Schauen Sie bitte mal jetzt nach Polen oder nach Tschechien, die so schwer betroffen waren wie wir. Ja? Wenn ich sage, in Polen, da ist nach einer Woche nicht einmal nur Feuerwehr da, bitte. Wir haben jetzt 2 Wochen und es ist fast zusammengeräumt. Natürlich in Dulnerfeld merkt man nur voll die Schäden, natürlich das Leid, alles unermesslich, da brauchen wir nicht diskutieren. Aber so wie bei uns geholfen wird und dann zuerst vom Staat 20%, dann 50%, Härtefälle 80%, die Feuerwehrhäuser, also wir schauen schon auch die Geräte, die kaputt gegangen sind. Also wir jammern in Österreich, glaube ich, schon auf hohem Niveau, wenn man das bedacht, wenn man jetzt anschaut, die Hilfeersuchung der Polen zum Beispiel, ja, die brauchen jetzt Hepatitis A, weil die Leute krank werden, die brauchen Chlortabletten, weil jetzt das Wasser alles nicht mehr geht. Also da sind wir schon hochweise in Österreich, wie es uns geht. Und man darf, muss einmal Danke auch sagen, dass wir eigentlich da geboren sind, muss man schon dazu sagen. Weil wenn du das rundum anschaust, in ganz Europa, manchmal kommt man ja vor, bei uns ist alles so schlecht und wir müssen tagtäglich die Welt retten. Aber ich glaube, dass wir in Österreich eine Top-Qualität haben. Ich darf mal behaupten, wenn alle Länder dieser Erde so eine Qualität wie Österreich hätten, brauchen wir über den Klimawandel nicht mehr diskutieren.
Wenn wir jetzt die Hochwasserkatastrophe uns noch einmal vor Augen führen, Revue passieren lassen. Ist dir irgendwas aufgefallen zum Thema Hochwasserschutz, wo du sagst, da kann man eigentlich schon noch nachschärfen, da sollte man etwas tun? Ich weiß, es ist eher ein politisches Thema, aber die Feuerwehr macht sich natürlich ja da auch Gedanken.
Man darf nicht vergessen, auf den Hauptflüssen, ob das die Donau ist, hier ist es uns ganz gut gelungen, mittlerweile diesen Hochwasserschutz hier in Stellung zu bringen. Gut, wir haben vor Donau ca. 30-Jähriges gehabt, das war's. Aber man darf nicht vergessen, man hat bei 9,60 Meter 25, 30-Jähriges, ja, und bei 10,50 Meter gehen wir über. Ja. Also man darf nicht vergessen, die Donau ist relativ leicht zu berechnen, weil wir doch noch in Salzach, Passau, wie das ein bisschen anstimmen können, und dann haben wir einige Stunden Vorlaufzeit. Ja. Das Problem, was wir derzeit gehabt haben, sind die kleinen Flüsse. Und wenn man sich anschaut, diese Frage Hochwasserschutz, ich glaube, man hat bewiesen, dass auch am Kamp in den letzten 20 Jahren, also wie wir das letzte Mal großes Hochwasser am Kamp gehabt haben, zu diesmal sehr viel passiert ist. Man hat viel bessere Prognosen gehabt, man hat viel bessere Analytik gehabt, man hat natürlich auch sehr rasch begonnen, schon mit dem Ablass des Ottensteiner Stausees begonnen, hier als Retentionsbecken. Dort haben wir in Bestzeiten, sage ich jetzt einmal, knappe, weiß ich nicht, 250 bis 300 Kubik gelassen und 480 sind nachgeströmt. Ne? Und dieses Becken hat das eigentlich, das hat das eigentlich gerettet, weil wenn die 480 durchgegangen waren ohne den Stausee, hätte es schlimm ausgeschaut. Und somit hat der Stausee doch das Hochwasser für das Kamptal reguliert, wenn ich so sagen darf, weil man rechtzeitig drauf geschaut hat. Und wir haben den Kamp auch durchgebracht, muss man auch dazu sagen. Der Kamp, den haben wir durchgebracht. Das Problem haben wir gehabt, den Hadersdorf mit dem Nebenfluss, oder der einen Dammbruch erlitten hat. Dort sind wir dann trotzdem dann wieder, haben wir die Überschwemmungen gehabt. Aber in Kamp mit den Maßnahmen, mit den Berechnungen haben wir durchgebracht. Aber eins möchte ich auch sagen. Alle diese Hochwasserschutzmaßnahmen sind nach gewissen Kriterien berechnet. Das heißt, meistens sind das Hacker 100. Man kann es diskutieren, ob es ein 100-jähriges ist, wenn es alle 10 Jahre oder 20 Jahre kommt. Aber es ist eine Messlatte, sage ich, eine Messeinheit. Und wenn ich sage, okay, auf diese Messeinheit Hacker 100 ist der Hochwasserschutz ausgelegt. Ja. Und wenn dann ein Hacker 300 bis ein Hacker 1000 kommt, kann ich nur so viel bauen. Und wenn ich sage, da haben wir einen gehabt, über einen Hacker über 100, sehr großzügig ausgelegt, da ist ein Meter drüber gegangen. Also es gibt auch in der Natur Gewalten, die nicht kalkulierbar und nicht, sage ich jetzt einmal, einschätzbar sind, weil es einfach ein Restrisiko gibt. Aber man muss schon sagen, mit den Naturkatastrophen, die werden intensiver. Und da muss man halt schauen, wie man da damit in Zukunft umgeht.
Das war das Stichwort. Was denkt der Verband an? Du hast ja seit 2013, du hast es ja schon angesprochen, was da alles angekauft wurde, wo viel gemunkelt wurde und wo man gefragt hat, wozu braucht man das? Du hast das erwähnt. Wenn du jetzt in den Nachbesprechungen, wenn ihr zusammensitzt, wo gibt es da noch ein bisschen Aufholbedarf? An welchen Rädchen möchtest du drehen, dass du sagst, das braucht man noch? Da müssen wir uns was überlegen als Feuerwehr.
Aus der Feuerwehrsicht muss ich dazu sagen, wir haben hier natürlich bereits unsere Programme aufgestellt. Wir werden natürlich auf den mobilen Hochwasserschutz massiv erweitern. Das haben wir jetzt gleich in der Katastrophe in der Beschaffung. Das heißt, dass wir, weil wir ja wissen, dass manche Dämme halt auch ein bisschen problematisch sind, auch hier sehr rasch solche Systeme in Einsatz bringen können. Das heißt, wir haben von 400 Meter auf 4 Kilometer ausgeweitet, die man natürlich modulweise wieder einbringen kann. Wir haben auch hier die Systeme, die jetzt zum Einsatz gebracht werden, natürlich verdreifacht in der Wiederbeschaffung. Das heißt, da sind wir dabei, uns da hier im mobilen Hochwasserschutz sehr, sehr gut aufzustellen. Das Ganze braucht aber auch Lagerkapazitäten. Das heißt, wir müssen eine Halle dazu bauen, dass wir das alles unterbringen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich muss ja dann wieder diese Gerätschaften alle vorhalten in Tulln. Das muss ich warten, die muss ich alles pflegen. Aber wenn wir es brauchen, dann logistisch verteilen. Da steht ja Logistik dahinter. Darum haben wir ja diesen Containerterminal errichtet. Dann werden wir natürlich auch Niederösterreicher verstärken mit einer Großpumpe, so wie es Wien hat. Das heißt, mit einer Leistung von 55.000 Liter in der Minute. Hier sind wir auch gerade in der Beschaffung. Das heißt, auch hier schauen wir, und über längere Strecken auch dieses Wasser zu fördern. Das ist im Großschadensfall im Hochwasser europäischer Standard geworden. Muss man dazu sagen, auch hier müssen wir reagieren. Da werden wir uns verstärken. Wir werden auch verstärken in dem Segment der SPA 200. Das heißt ja, eine Pumpe, die 200 Kubikmeter Wasser in der Stunde pumpt. Auch hier, die sind sehr praktikabel, sehr gut zum Einsetzen. Auch hier werden wir uns verstärken. Das heißt, wir haben auch Flachwasserpumpen. Also wir werden da in die Segmente schon investieren wieder, dass wir hier wieder im zentralen Lager in Tulln oder auch dezentral auf Stationierungsorte, die nicht vom Hochwasser betroffen sind, wenn man es dort hingibt, als erstes ansaufen, kriege ich das Gerät nie wieder raus. Und da können wir vom Landesführungsstab übergeordnete Prioritäten festsetzen. Das heißt, ich muss vorher mir überlegen, wo stationiere ich das, dass ich es auch dann zum Einsatz bringen kann, auch überörtlich. Also da sind wir gerade dabei. Also wir evaluieren laufend, wir werden auch unsere Führungsstäbe durchforsten, wir werden auch da evaluieren, weil jeder dieser Prozesse ist auch ein Lernprozess und das werden wir überarbeiten und in die Richtung werden wir dann investieren und uns weiter fortbilden.
Wieder viele Millionen, die da investiert werden. Jetzt haben wir sehr viel Technisches gehört. Zum Abschluss, welche Eindrücke und Erfahrungen nimmst du persönlich aus dieser Katastrophe mit? Was hat dich geprägt? Was hat dich am meisten bewegt?
Ja, bewegt hat natürlich das Schicksal der Menschen. Man darf nicht vergessen, hier haben sich Dramen abgespielt. Wenn hier jemand ein Haus baut hat, sage ich jetzt damit 300.000 Euro Kredit vor einen Monat einzogen und hat den Kredit so kalkuliert, dass die Familie halt gerade durchkommt und jetzt stehen sie vor dem Nichts. Also da muss man schon sagen, da spielen sich Dramen ab. Wir haben auch etliche in unseren eigenen Einsatzkräften, die wir psychologisch betreuen müssen. Das kommt jetzt erst also richtig, weil in der Sache selbst arbeitest du fokussiert und konzentriert. Das heißt, hier haben sie schon Schicksale abgespielt, die wirklich sehr bewegend waren für mich. Auch mit Bürgermeistern, die am Rande der Verzweiflung waren, das darf man nicht vergessen. Aber ich habe einen alten Spruch von meiner Mutter immer noch im Kopf: Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Und dieses Lichtlein, glaube ich, waren die Freiwilligen Feuerwehren in Niederösterreich und darüber hinaus. Und das ist das eine oder andere Lichtlein, haben wir sicher in die Gemeinden bringen können. Wir haben versucht, hier alles zu geben, die örtlichen, die überörtlichen. Und da hat keiner gefragt, ob der Vorarlberg draufsteht hat, ob der Burgenland draufsteht hat oder was immer. Und diese Solidarität des Freiwilligen Feuerwehrs in Österreich hat den Einsatzerfolg für diesen Einsatz auch für uns gebracht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wieder einmal haben wir einen einzigartigen Einblick in die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr und der Führungskräfte während einer beispiellosen Katastrophe erhalten. Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Pfarrer-Fellner und weitere 55.000 Feuerwehrmitglieder haben in diesen Tagen Unglaubliches geleistet. Menschenleben wurden gerettet, trotz vieler Tragödien. Doch die Arbeit ist noch immer nicht vorbei und viele Familien müssen erst wieder auf die Beine kommen. Didi, wir danken dir und all deinen Kräften von Herzen für diese Einsatzfreude, für die Offenheit. Ihr habt wirklich in dieser Zeit Großartiges geleistet. An euch, liebe Hörer, bleibt stark, haltet zusammen, vor allem in solchen Krisenzeiten. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Danke, Didi.
Herzlichen Dank und ein großer Dank an alle eingesetzten Feuerwehrkräfte, die tagelang ihr Bestes gegeben haben. Wir sind sehr stolz auf euch. Danke.